Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Es ist mal wieder ein großes Darts-Turnier zu Ende gegangen und das nutzen wir für eine neue Folge von Double Trouble. Damit ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe und wir können die tatsächlich mal auf eine andere Weise beginnen, denn es gab ein Major-Event im Darts und es wurde nicht durch Michael van Gerwen gewonnen. Ja, mein Name ist Christian Oehmicke, ich werde euch durch die Sendung führen und wie immer habe ich kompetente Darts-Unterstützung bei mir im Programm. Wie immer dabei der Michael. Hallo Michael.
Hallo Christian.
Twitter-Händel @mix147, wenn ihr ihm folgen möchtet, gerne. Und natürlich auch mit dabei der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo, heute leider nur per Telefon.
Das macht gar nichts, die Darts-Expertise ist ja trotzdem vorhanden. Twitter-Händel @AustrianDarts und auch bei den Kollegen von daten.de unterwegs. So, ein Major-Event. Nicht gewonnen durch Michael van Gerwen, sondern nach, man kann es eigentlich nicht anders sagen, nach Jahren des Herumprobierens und immer wieder Scheiterns hat es ein Schotte endlich geschafft. Michael, klär uns auf.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du noch eine zweite Anmoderation drauf hast. Wo hast du die denn jetzt hergezaubert? Peter Wright hat endlich seinen lang ersehnten ersten Major-Titel geholt. Natürlich in Abwesenheit von Michael van Gerwen, der bei diesem Turnier, den UK Open, passen musste aufgrund von Rückenproblemen. Da haben natürlich viele dann von Peter Wright den Titel tatsächlich erwartet. Also es wurde gesagt, wenn Peter Wright es jetzt nicht schafft, endlich seinen Major-Titel zu holen, dann wird er es vermutlich nie schaffen. Auf jeden Fall, das war schon ein bisschen Druck, der da auf den Schultern von Peter Wright jetzt lastete und dass er es dann geschafft hat, dem Stand zu halten und den Weg ins Finale zu schaffen, der ihm ja jetzt auch nicht leicht gemacht wurde. Das zeigt dann auch, dass er ja tatsächlich einer der Spieler ist, die zurzeit ganz groß mit dabei sind, die wirklich nicht nur das Talent besitzen, sondern dann auch unter Druck ihre Leistung bringen können. Peter Wright musste ja unter anderem mit Raymond van Barneveld im Viertelfinale da ein wirklich kritisches Match überstehen und hat auch das gemeistert. Und damit hat er jetzt eindeutig bewiesen, dass er nicht nur für viel Show zuständig ist mit seinen ganzen Frisuren und seiner bunten Kleidung, sondern dass er auch, was das Spielerische betrifft, wirklich liefern kann. Und die Frage ist halt, ob er das Turnier halt auch gewonnen hätte, wenn Van Gerwen dabei gewesen ist. Das wird man sehen, aber ich glaube, in die kommenden Duelle mit Van Gerwen wird er jetzt wahrscheinlich gestärkt gehen, dadurch, dass er jetzt einen Major-Titel auf seiner Seite hat. Und ich denke, er wird weiterhin hungrig sein, auch noch weitere zu holen. Also da kann sich Van Gerwen dann durchaus warm anziehen.
Es wäre ja eigentlich nur noch eine fast schönere Geschichte gewesen, wenn er tatsächlich den Titel dann auch in einem Finale gegen Michael van Gerwen geholt hat. Wenn man sich die Finals von Peter Wright anguckt, verloren gegen Michael van Gerwen, gegen MVG, immer wieder kurz vor knapp gescheitert. Ich glaube, er hat ein Finale gegen Phil Taylor verloren, ansonsten war es immer gegen Michael van Gerwen. Kevin, was bedeutet ihm, dass er gegen Gervin Price gestern da den Titel geholt hat?
Naja, er hat ja vor ein paar Tagen schon während den UK Open in einem Interview gesagt, dass das für ihn kein Major-Titel wäre, wenn er jetzt die UK Open ohne Michael van Gerwen gewinnt. Im Endeffekt, gibt es aber für diesen Major-Titel genauso 70.000 Pfund für die Weltrangliste und fürs Portemonnaie, als wenn Michael van Gerwen nicht dabei gewesen wäre, als wenn er dabei gewesen wäre, pardon. Also es ist im Grunde, es ist ein Major. Er steht in den Geschichtsbüchern drin und in meinen Augen, ist das schon eine wichtige Station für ihn jetzt, dieses erste Major. Und er ist ja vor allem auch jetzt in den letzten Wochen nochmal stabiler geworden. Man gewinnt nicht einfach so 3 von 6 Qualifikationsturnieren zu den UK Open und wir werden sicherlich nachher noch über andere Dinge reden, die er in den letzten Wochen gezaubert hat. Er wird immer stabiler, und es ist aber halt die Frage, ob er dieses Trauma Michael van Gerwen irgendwann dann auch hinter sich lassen kann. für den Moment hat er es noch nicht hinter sich gelassen, aber er tut alles, um immer näher zu kommen an Michael van Gerwen heran auch. Und dieser Major-Titel ist mit Sicherheit wichtig und er soll da mal nicht so tief stapeln und sagen, es ist kein Major-Sieg, nur weil van Gerwen eben dann nicht dabei war.
Ja, aber ich denke auch, dass man nach dem Finale wirklich gesehen hat, wie viel ihm das bedeutet hat. Denn er ist da ja wirklich auf der Bühne ja in Tränen ausgebrochen quasi. Also da hat man wirklich gesehen, wie viel ihm dieser Dartsport auch bedeutet, dass es ja nicht nur, dass er nicht nur die Bühne da quasi benutzt, um sich ja in Szene zu setzen mit seiner Figur, also mit seinem ja, der ganzen Show, die damit dazugehört, sondern dass er wirklich, ja, dass der Dartsport wirklich sein Leben ist und dass ihm dieser Major-Titel ja wirklich gefehlt hat und dass er das jetzt geschafft hat, ihn endlich zu holen, das habe ich ihm dann tatsächlich auch sehr gegönnt, auch wenn ich jetzt nie wirklich der allergrößte Peter Wright-Fan war, aber ja, man hat ihm angemerkt, wie viel das für ihn wirklich auch zählt und ja, egal wie man das jetzt einordnet, ob ein Titel mit Van Gerwen im Turnier dann besser gewesen wäre oder nicht. Es ist ein Major-Titel und das zählt erstmal.
Jetzt ist er mit 46 Jahren der älteste Spieler, der je zum ersten Mal einen Major gewonnen hat. Und ich meine so, also wir haben vorher schon mal diskutiert, ungefähr seit dem MVG seinen ersten Titel geholt hat, auch der erste, der überhaupt Neuling ist, was Titelträger angeht. Kevin, wie siehst du das? Wird man in ein paar Jahren wirklich noch darüber sprechen? Mensch, ja, Van Gerwen war bei dem Turnier nicht dabei. Peter Wright hat da so ein bisschen Glück gehabt. Wird ihm das anhaften und sollte er nicht vielleicht auch deshalb MVG in einem großen Finale, muss er nicht unbedingt bei der WM sein, wäre ihm natürlich zu gönnen, wenn es das wäre, aber müsste er das nicht eigentlich noch nachholen?
Es wird mit Sicherheit ein Ziel von ihm sein. Peter Wright möchte mit Sicherheit nicht die Nummer 3 der Welt bleiben, sondern er möchte in den Jahren, die er jetzt noch spielt, auch noch weiter nach oben. Und da sind Michael van Gerwen und auch Gary Anderson Gegner, die er bezwingen möchte, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Und jetzt ist halt die Frage, mit dem Rückenwind durch diesen Major-Sieg bekommt er natürlich auch nochmal Selbstvertrauen. Dart spielt sich Man streitet sich so ein bisschen darüber. Menzo Suljovic sagt 60% Kopf, andere sagen 90% Kopf. Es ist jedenfalls viel Mentales dabei. Und wenn er jetzt nach diesem Titel den Rückenwind mitnimmt und dadurch auch nochmal mental stärker wird, dann denke ich, dass dieser Sieg gegen Michael van Gerwen bei einem großen Major-Turnier, vielleicht auch im Finale in diesem Jahr noch kommen kann. Und das wäre natürlich die Krönung, das stimmt schon. Also ich weiß nicht, wie lange ihm das anhaften würde, aber die Experten würden es natürlich immer wieder vorkramen. Ja, damals hat er die UK Open gewonnen, aber da war Van Gerwen dann eben auch nicht dabei. Also ein Titel mit Van Gerwen würde dem Image von Peter Wright natürlich ja noch ein bisschen mehr gut tun. Aber er muss sich jetzt auch nicht kleinreden. Also da waren jetzt noch 127, 126 andere starke Spieler mit dabei. Und von denen gab es einige, die an diesem Wochenende auch stark gespielt haben. Schauen wir nochmal auf Raymond van Barneveld zum Beispiel.
Zum Beispiel, auf den werden wir später noch zu sprechen kommen, denn ist er jetzt oder ist er jetzt nicht zurückgetreten? Werden wir nachher aufklären. Insofern es da einer Aufklärung bedarf, aber gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir mal auf das Finale zu sprechen. 11-6, relativ deutlich klingt das erstmal. Vom Average her waren Peter Wright und sein Gegner Gervin Price gar nicht so weit auseinander. Michael, erstes Finale für den Waliser, der sich in den letzten Monaten auch enorm stark verbessert hat, oder?
Ja, für Gervin Price war es auch eine Premiere, erstmals in einem Major-Finale dabei zu sein. Er ist ja in den letzten 3 Jahren, in denen er ja bei der PDC gespielt hat, wirklich rasant aufgestiegen. Also er ist damals bei der Q-School quasi als Unbekannter in Erscheinung getreten, hat direkt die Tourcard sich sichern können, hatte keine nennenswerte BDO-Vergangenheit. Also ihn hatte man damals tatsächlich nicht auf den Zettel. Er hat vorher ja Rugby gespielt hauptsächlich und ist dann erst zum Darts gekommen und jetzt 3 Jahre später kratzt er tatsächlich schon an den Top 16 und ja, das zeigt, wie sehr er sich da entwickelt hat, wie wie stark er sich auch gesteigert hat und diese neue Aufgabe ja professionell angenommen hat und ja da vorne wirklich mitspielt. Das Finale gegen Peter Wright, ja, da war letztlich, ich will nicht sagen chancenlos, aber Peter Wright hat da schon von Anfang an klar gemacht, wer da der Chef in diesem Match ist, hat ja sich die 3-0-Führung gleich mit zwei höheren Checkouts geholt und ja, da ist es dann natürlich schwierig für Gervin Price nochmal ranzukommen. Er hat aber sich trotzdem, wie ich fand, sehr gut verkauft. Also da haben einige andere Spieler in ihrem ersten Major-Finale schon eine deutlich ja, schlechtere Figur abgegeben. Ja, Gervin Price hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Er ist kurz davor, in die Top 16 zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich ein Spieler ist, der auch das Potenzial für die Premier League hat, aber auf jeden Fall dieser Erfolg, der hat mit dazu geführt, dass er jetzt auf der World Series eine Wildcard bekommen hat für eines dieser Events. Und ja, das zeigt, dass er sich jetzt tatsächlich für seine Leistung auch belohnt und ein Gesprächsthema ist, wie viel dann tatsächlich in ihm steckt. Das wird sich zeigen, aber ja, an der Einstellung mangelt es sicherlich nicht.
Kevin, war das Finale nicht vielleicht ein bisschen eine kleine verpasste Chance auch für Gervin Price, weil wenn man ehrlich ist, Peter Wright war der klare Favorit vor dem Finale, von dem haben alle den Titel erwartet. Gervin Price als Außenseiter hätte da durchaus mehr Chancen haben können, könnte man meinen, oder?
Gervin Price hatte ja auch die ein oder andere Chance im weiteren Verlauf des Finals. Er kam dann nochmal auf 6-8 heran und hat dann auch in der einen oder anderen Situation den ein oder anderen Dart auf dem Doppel dann eben auch liegen lassen. Also ihm ging es dann eben so, wie es Peter Wright auch schon oft gegen Michael van Gerven gegangen ist, dass er auch mal Chancen vorgefunden hat, aber die dann eben nicht zu 100% verwertet hat. Und Peter Wright hat auch während den UK Open schon insgesamt konstanter und besser gespielt. Also er hat ein gutes Finale gespielt, aber hat davor in anderen Spielen bei den UK Open auch besser gespielt und höhere Averages gehabt. Das heißt, die Chance war schon da. Und Gervin Price hätte ein bisschen mehr aus diesem Finale machen können, da kann ich dir zustimmen. Im Endeffekt hat sich aber halt dann die Erfahrung und auch die Klasse von Peter Wright durchgesetzt.
Absolut. Und ja, damit können wir das Finale eigentlich auch beiseite packen. 11-6 Sieg für Peter Wright, der endlich seinen ersten großen Titel gewonnen hat. Schauen wir mal ein paar Runden zurück. Die UK Open ja vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie mit ein bisschen anderem Format gespielt werden. Michael wird uns dazu dann bestimmt gleich noch mehr erklären. So kommt es dann eben auch zustande, dass trotz einer Top-Besetzung, wenn man jetzt mal von Michael van Gerven absieht, Spieler wie Daryl Gurney und Alan Norris auch das Halbfinale erreicht haben. Michael, wie geht das denn?
Ja, zum einen natürlich, weil sie verdammt gute Leistungen abgerufen haben. Also wenn man sich das Niveau am Schlusstag anschaut, das waren ja jetzt nicht nur knappe Matches, weil sie umkämpft waren, also weil die Spieler Chancen ausgelassen haben oder ähnliches, sondern weil da wirklich alle 8 Spieler, die das Viertelfinale erreicht haben, auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben. Ja, das zeigt, dass der Dartsport natürlich in der Breite mittlerweile sehr gut aufgestellt ist und ja, es abseits der Premier League und der Champions League und des Masters halt auch sehr viele ordentliche Dartspieler gibt, die vielleicht nicht so konstant sind, aber trotzdem an einem guten Tag auch hohe Averages spielen können und dann ja im TV auch absolut zeigbar sind. Also gerade bei den ganzen vielen Überraschungen, die wir gesehen haben. Ja, die UK Open unterscheiden sich von vielen anderen Major-Turnieren dadurch, dass es ein sehr großes Teilnehmerfeld gibt. Also es wird mit 128 Spielern das Ganze durchgezogen. Es gibt Qualifikanten über Amateurturniere. Dadurch ja, holt man quasi aus allen Ebenen Spieler mit ran, die die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Es gibt insgesamt 8 Boards und ja, in meinen Augen, also einige Spieler, die waren dann teilweise auch schon ein bisschen überfordert. Das hat man am ersten Tag gesehen. Ein paar Akteure auf der Hauptbühne, die wirkten da dann schon ein bisschen fehl am Platz. Aber insgesamt sorgt dieses Turnier natürlich für viele tolle Geschichten, die man ansonsten auf den Turnieren so nicht sieht. Dann, ja, ich sag mal, wenn jetzt beispielsweise Gary Anderson gegen Peter Wright spielt, dann ist das natürlich ein Duell auf allerhöchstem Niveau und beide haben ihre Fans. Aber egal, wer da gewinnt, das ist jetzt keine Überraschung. Und ja, wenn dann plötzlich so ein Paul Hogan da kommt und erstmal Gary Anderson und dann noch Adrian Lewis bezwingt, das sind ja Geschichten, bei denen man auch ganz anders mitgeht, also ich zumindest. Und deswegen sind die UK Open für mich ja ein sehr tolles Turnier und auch ein Turnier, was bei mir sehr hoch im Kurs ist.
Ja, und dieses Random Draw, also jede Runde wird neu ausgelost, macht's halt auch besonders interessant. Kevin, über Daryl Gurney können wir ja vielleicht auch noch mal ein paar Worte verlieren. Alan Norris auch, na klar, von der BDO zur PDC gewechselt, ist inzwischen, ich glaube, so ungefähr in den 20ern oder Nummer 18, irgendwo in dem Dreh in der Weltrangliste, also für den geht's auch aufwärts. Aber Daryl Gurney, bei dem hat man irgendwie mal das Gefühl, der will unbedingt, aber der kann noch nicht so richtig. So für so dieses letzte Quäntchen scheint da noch zu fehlen, oder?
Ja, er hat bei den UK Open stark aufgespielt, hat Simon Whitlock geschlagen. Und Simon Whitlock ist auch ein Spieler, der momentan wieder im Kommen ist, in einer guten Verfassung ist. Und es ist Daryl Gurneys bestes Resultat beim PDC Major. Ich glaube, neben den Players Championship Finals, wo er auch schon mal im Halbfinale war, Michael, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Er hat eine gute Weltmeisterschaft gespielt, hat den Schwung mitgenommen und also ob er jetzt nicht so richtig kann, das weiß ich nicht. Also in meinen Augen ist das alles voll im Soll, was Daryl Gurney da macht. Und ich habe auch mit ihm bei der vergangenen Weltmeisterschaft gesprochen, wo er gesagt hat, wenn ich am Ende des nächsten Jahres in den Top 16 bin, dann bin ich zufrieden. Und er ist momentan auf dem besten Weg dahin. Also klar, wenn du dann ein Halbfinale wie er hast gegen Alan Norris, ein Spieler auf Augenhöhe, dann willst du natürlich auch noch das Finale erreichen. Das hätte er gerne mitgenommen, aber c'est la vie. Also er wird das hoffentlich richtig einordnen. Und ich denke, das ist auch ja sein Jahr werden kann. Also das ist auf jeden Fall jemand, den ich auf dem Zettel habe und der diesen Startplatz bei der World Series in Las Vegas, den er jetzt auch bekommen hat, auch verdient.
Ja, kann man ihm auf jeden Fall nur gönnen. Wir machen mal eine kurze Pause und sind dann mit dem Viertelfinale der UK Open und mit dem Rest des Turniers, unter anderem auch die Qualifikation, zurück und schauen mal, was in der Premier League so los war. Bis gleich.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Yvonne Steinbus, die Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ich freue mich, dass unser Schirmherr Benedikt Hövedes und meinsportradio.de mit Anstoß eine Charity-Aktion ins Leben gerufen haben, die unseren Hospiz unterstützt. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auf zwei Wegen tun. Entweder Sie spenden direkt oder Sie kaufen sich ein Los, um einen der gestifteten persönlichen Preise gewinnen zu können. Alle weiteren Informationen und einen Hinweis zu unserem Spendenkonto und zu den Preisen finden Sie auf meinsportradio.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen über unsere Arbeit. Vielen Dank und viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück bei Double Trouble. Wir, das heißt Christian Ömicke, Michael Seehusen und Kevin Barth, sind weiterhin am Besprechen des letzten Turniers im Dart bei der PDC, das Major Event, die UK Open. Wir sind soweit mit dem Finale und dem Halbfinale durch, beziehungsweise noch nicht ganz, denn Alan Norris ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben über Daryl Gurney gesprochen, über Gervin Price und über Peter Wright. Dann müssen wir natürlich auch noch über Alan Norris sprechen. Denn der ist vor ungefähr einem Jahr, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, war vor knapp zwei Jahren. Vor 2 Jahren von der BDO zur PDC gewechselt. Michael, wie gut läuft's für ihn bei der PDC?
Ja, sehr gut, denke ich. Also mit dem Halbfinale kann er absolut zufrieden sein hier bei den UK Open. Es waren ja jetzt, abgesehen von Peter Wright, drei Spieler im Halbfinale, die man dort nicht unbedingt erwarten konnte, aber bei denen ja sich das auch abgezeichnet hat. Also das sind neben Daryl Gurney und Gervin Price ist Alan Norris auch jemand, der sich in letzter Zeit verbessern konnte auf der Tour, der jetzt ja nicht so in die Weltspitze gestürmt ist nach seinem Wechsel, wie beispielsweise Stephen Bunting das in seinem ersten Jahr geschafft hat, aber jemand, der sich ja konstant verbessert hat. Das finde ich ist auch eine sehr gesunde Entwicklung eigentlich. Also ja, er hat es jetzt auch im Vorfeld der UK Open schon bewiesen, als er auf der Pro Tour eines dieser Players Championship Turniere gewonnen hat. Da hat er bereits angedeutet, dass er sehr gut in Form ist und im Halbfinale gegen Gervin Price hat er jetzt nicht sein allerbestes Spiel gemacht, also mit einer besseren Leistung wäre da, denke ich, auch noch mehr drin gewesen. Es war ja auch ein knappes Duell, das er mit 9-11 verloren hat. Der 93er Average, also da kann man in einem Halbfinale vielleicht auch ein bisschen mehr erwarten, aber ja, trotzdem die Entwicklung, die gefällt mir richtig gut bei Alan Norris und wie die anderen auch, also wie Gervin Price und Daryl Gurney ist er jemand, der kurz davor steht, es in die Top 16 zu schaffen und da kann man auch gespannt sein, was da noch kommt.
Absolut. Am Sonntagabend fanden ja das Halbfinale und das Finale statt. Sonntagnachmittag dann die Viertelfinals. Und Kevin, die Zuschauer, die sich Tickets für diese Viertelfinalsession geholt haben, die sind ja, glaube ich, voll auf ihre Kosten gekommen. Von 76 möglichen Lecks haben wir 75 gesehen, drei Matches über die volle Distanz und dann noch eins mit 10-8. Also das war vom Niveau und von der Qualität her ein unfassbar spannender Darts-Nachmittag, ne?
Absolut. Also ja, ich hab mir das auch angeschaut und das war der Wahnsinn. Also eine der besten Sessions, die ich bislang verfolgen durfte. Und ich verfolge jetzt auch schon seit über 10 Jahren diesen Sport. Es haben Michael van Gerven hat gefehlt, Gary Anderson hat gefehlt, Phil Taylor, Adrian Lewis, James Wade. Wir hatten nur noch zwei Spieler aus den Top 10 dabei. Aber völlig egal. Die anderen haben wunderbaren Sport geboten. Es war hochklassig und es war spannend. Im ersten Match des Tages Kim Heibrechts knapp unterlegen mit 9-10 gegen Alan Norris. Dieses Spiel hätte in jede Richtung dann im Endeffekt gehen können. Und im zweiten Match dann wieder die volle Distanz. Ian White ist kurz davor, sein erstes Halbfinale bei einem TV-Turnier zu erreichen, wirft es dann selber weg. Hat drei Matchstarts, der erste geht in die Doppel 15 anstatt in die Doppel 10 und Gervin Price nervenstark ohne Ende macht die 160 zum Sieg zu. Wahnsinn, auch danach, das Niveau ist hoch geblieben. Daryl Gurney hat gegen Simon Whitlock knapp gewonnen und danach noch dieses unglaublich gute Spiel von Peter Wright gegen Raymond van Barneveld, wo sich Peter Wright durchgesetzt hat. Und es eine fragwürdige dritte Pause in diesem Spiel gegeben hat, die danach auch noch für Diskussionen gesorgt hat. Es gab irgendwie einen Stromausfall bei ITV, beim übertragenden Sender. Es war wirklich alles dabei. Das hätte sich, glaube ich, kein Autor einer Geschichte irgendwie besser ausdenken können. Also Wahnsinnsskript, ich will mehr davon, gebt mir auch das, was ihr nehmt, so nach dem Motto.
Michael, wie hast du das Viertelfinale erlebt? War wirklich phänomenaler Dartsport, oder?
Ja, ich sehe das genauso. Also dieser Viertelfinal-Nachmittag, der hat gezeigt, dass eigentlich das Grundprinzip der UK Open, also dass nicht nur die großen Namen für tolle Matches sorgen, sondern auch ja die zweite und dritte Reihe, das hat sich da nochmal bewahrheitet, also wie da die Matches gelaufen sind, wie knapp das am Ende auch war. Das war ja teilweise kaum zu glauben, dass du dann in drei Matches hintereinander einen Decider hast, der quasi in beide Richtungen gehen kann. Also auch schon das erste Spiel zwischen Kim Heibrechts und Alan Norris, das hätte ja genauso gut auch Kim Heibrechts gewinnen können, der einen Dart aufs Bullseye hatte und ja, da knapp daneben geworfen hat. und Al Norris das Spiel dann zugemacht hat. Ja, das Spiel von Ian White hatte Kevin gerade schon beschrieben. Also diese unglückliche Situation, das erinnerte so ein bisschen an Paul Hogan bei der BDO-WM, über den wir ja gleich auch noch reden werden. Und ja, auch Simon Whitlock hat sich wieder gut präsentiert. Vielleicht für ihn wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Der hat jetzt im Viertelfinale nicht mehr ganz das gespielt, was er vorher schon gezeigt hat. Aber ja, ansonsten war es ein toller Nachmittag. Auch was Van Barneveld da wirklich abgerufen hat. Also da hat er ja Peter Wright alles abverlangt. Der musste da sein allerbestes Spiel auspacken. Die Auslosung für Peter Wright, die hätte ja auch schwieriger da kaum sein können. Und ja, also ein toller Nachmittag auf jeden Fall. Und das konnte man richtig genießen.
Absolut. Apropos Raymond van Barneveld, wenn wir jetzt schon beim Viertelfinale gegen Peter Wright sind, dann kommen wir natürlich nicht umhin, darüber zu reden, dass am Sonntagnachmittag oder späten Nachmittag dann eine Nachricht die Runde machte, auch dank tatkräftiger Unterstützung von Sport 1 und Emma Paulke in dem Zusammenhang dann auch erwähnt. Es gab das Gerücht, beziehungsweise nach einem ja etwas unglücklich formulierten Facebook-Post von Raymond van Barneveld ging die Meldung umher, Barney hätte seine Karriere beendet. Kevin, was ist da dran? Ist Raymond van Barneveld jetzt wirklich weg?
Nein, es ist so einfach, wie ich es sage, weil man muss sehen, dass Raymond van Barneveld ein Mensch ist, der schon immer Probleme hatte, mit Niederlagen umzugehen. Das war ein tolles Spiel von ihm. Er hat stark gespielt und dann gab es diese Situation, dass nach 15 Legs plötzlich eine Pause gemacht wurde, um die technischen Probleme beim übertragenden Fernsehsender wieder in den Griff zu bekommen. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo er gerade wo er das Break geschafft hatte und 8-7 vorne ist gegen Peter Wright, das Momentum voll auf seiner Seite hat und dann plötzlich Pause. Und danach hat er es halt noch weggeworfen und das Match verloren und war dann entsprechend enttäuscht und hat dann halt auf Facebook geschrieben, dass es Zeit ist, es ruhiger angehen zu lassen und Dart sein zu lassen. Ja, aber es gibt einfach Dinge, wenn man Raymond van Barneveld lang genug verfolgt, dann weiß man, dass er schlecht mit Niederlagen umgehen kann. Dann weiß man, dass er vor einer Weile schon mit Depressionen zu kämpfen hatte, dass er also ein labiler Charakter auch eben ist, der seine Probleme dann eben auch hat. Und das sind alles Faktoren, wenn man die kennt, dann geht man nicht hin und sagt, ey, Raymond van Barneveld hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er hat das heute ja dann auch wieder klargestellt und gesagt, das ist kein Rücktritt. Ich will nur einfach mehr Zeit für die Familie, will das alles ein bisschen mehr genießen, will nicht mehr so verbissen in die Geschichte reingehen, will natürlich noch Titel gewinnen, aber einfach auch mehr Dinge, die nicht da sind, dann eben auch in den Vordergrund rücken. Und es war in meinen Augen schon beängstigend, was viele Medien gestern aus dieser Geschichte dann eben auch gemacht haben. Zumal er sich vor ein paar Monaten noch bei klarem Verstand, also nicht nach einer Niederlage, hingestellt hat und gesagt hat, ich spiele 2017 alles, was geht. European Tour, Pro Tour, ich will in der Weltrangliste wieder nach oben. Es gibt sogar einen Tweet, der das dann auch besagt entsprechend. Und all diese Fakten, die es dann eben einfach auch gibt, die kann man nicht einfach weglassen, wenn man dann plötzlich berichtet und sagt, oh, Raymond van Barneveld gibt Karriereende bekannt. Also da haben sich viele Medien gestern nicht mit Ruhm bekleckert und es war auch sehr traurig zu sehen, dass die Leute einfach auch gefressen haben, was man ihnen hingelegt hat, ohne das irgendwie zu überprüfen. Ich habe versucht, die Wogen zu glätten, aber mir hat nicht jeder zugehört, sondern man musste halt dann auch noch die Schwiegermutter des Papageis markieren und hast du schon gehört, Barney beendet seine Karriere. Also das war nicht schön und im Endeffekt hört Raymond van Barneveld ja auch nicht auf.
Es war klar, muss man so sagen, ein journalistischer Schnellschuss. Bisschen unglücklich davon Sport1, aber auch von einigen anderen Medien, die dann auf den Zug aufgesprungen sind. Allerdings muss man auch sagen, vorwiegend deutschsprachige. Man hat bei den britischen Kollegen und vor allem dann auch bei denen, die öfter über Darts berichten, zu denen ja eigentlich Sport1 auch gehören sollte, gemerkt, da ist nicht so viel dran, weil die Meldung bestätigte sich dann natürlich nicht. Ich sehe es auch schwierig. Bei den Leuten, die das lesen, kann ich es natürlich verstehen, weil das sofort eine Meldung ist, die ins Auge sticht und es theoretisch auch nicht deren Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das stimmt, was da steht, sondern das wäre, ja. Michael, muss man so sagen, die Aufgabe von Sport1 gewesen, ne?
Ja, aber zunächst einmal muss man schon festhalten, dass diese Äußerung von Raymond van Barneveld natürlich nicht sehr überlegt sind, und das wirkt dann natürlich auch nicht besonders professionell, wenn man direkt in dem Spiel ja solche Andeutungen auf der Facebook-Seite macht. Es war zwar seine private Facebook-Seite, aber ja, also van Barneveld in meinen Augen kann sich da dann auch nicht wirklich beschweren, wenn das Ganze dann so angenommen wird und ja seine Vorlage dann quasi benutzt wird, um so eine Story draus zu machen. Da kann man vielleicht auch ein bisschen professioneller mit umgehen, aber auf der anderen Seite, also van Barneveld, der ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten mit dabei und ich denke, da wird er es dann wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Aber trotzdem ist es für mich kein Grund, die Sache dann so schnell auch aufzugreifen und direkt die Schlagzeile rauszuhauen. Also das war ja quasi direkt veröffentlicht und ohne, dass da großartig nachgeforscht wurde, stand dann schon die Nachricht im Internet von Barneveld, unfassbar, er ist zurückgetreten. Da müsste man normalerweise eigentlich nochmal checken, ob es da noch eine andere Quelle für gibt. Also irgendein Statement vom Management oder weiß ich nicht, dass man einfach sowas von der privaten Facebook-Seite nimmt und das direkt als offizielle Begründung nimmt. Das finde ich dann schon ein bisschen seltsam. Also da sollte man schon wissen, welche Verantwortung man auch für den Dartsport hat. Wenn Sport1 sowas dann direkt schreibt, dann klar, dann wird das natürlich auch weiter verbreitet durch andere Redaktionen und da hätte es gereicht, wenn man vielleicht mal in die britischen oder die niederländischen Medien schaut, denn da habe ich über diese Sache fast gar nichts gefunden. Also es gab da einen niederländischen Beitrag, den ich gesehen habe, in dem das ja rein spekulativ vermeldet wurde, mit einem Fragezeichen versehen, ob es vielleicht sein könnte, dass das das Ende von Barnefelds Karriere ist. Aber keine solche Schlagzeile. Er hat seine Karriere beendet. Und jetzt ist es natürlich zurückgenommen worden. Man hat es nochmal richtig gestellt. Aber die Frage ist dann natürlich auch, ob jeder, der diese erste Nachricht mitbekommen hat, dann auch die Korrektur liest. Denn ich kann mir schon gut vorstellen, dass einige dann nach dieser Nachricht dann tatsächlich einen größeren Schock bekommen haben. Vor allen Dingen van Barneveld-Fans, die jetzt nicht so tief da drin sind in der Materie, da täte vielleicht ein bisschen mehr Gründlichkeit ganz gut.
Da diese Dart-Fans
aber. Wo du das Management ansprichst von van Barneveld. Jaco van Bodegom ist, glaube ich, der Manager von van Barneveld. Der hat sich auch nicht gerade vorbildhaft verhalten. Er hat dann auch nach dem Spiel diese dritte Pause kritisiert, wo man dann aber auch sehen muss, dass van Barneveld 3 Darts hatte, um das 9-7 noch zu machen, eben nach dieser Pause. Das heißt, im Endeffekt ist er auch selbst schuld, das verloren zu haben. Und dann muss ich von einem Management, also wenn nicht vom Spieler, dann aber vielleicht vom Management auch ein bisschen mehr Professionalität erwarten. Weil wenn mich mein Manager in so einem Mist bestärkt, dann ist das auch keine coole Geschichte. Also da muss sich in meinen Augen nicht nur Raymond van Barneveld, sondern auch sein Manager Jakob van Bodegom so ein bisschen an die Nase packen.
Also fassen wir zusammen, relativ unglückliche Situation, aber klares Nein, Raymond van Barneveld spielt weiter. Ja. Der wird am Donnerstag schon wieder in der Premier League dabei sein. Michael, wo du Raymond van Barneveld-Fans angesprochen hast, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, ich bin mir sicher, die hören alle unsere Sendung und werden das dann jetzt auf jeden Fall wissen.
Davon gehen wir aus.
Genau. So, lassen wir mal das Turnier jetzt Turnier sein und schauen ein bisschen auf die Leute, die es in dieses Turnier geschafft haben. Und bevor wir da jetzt auf die deutschsprachigen und österreichischen, also auf die Deutschen und Österreicher zu sprechen kommen, wäre einer, du hast es vorhin erwähnt, es konnten sich auch Amateure für dieses Turnier qualifizieren. Und da wäre einer auf jeden Fall noch zu nennen, der einen phänomenalen Lauf am Wochenende hatte. Paul Hogan, der es nie so richtig als Dart-Profi geschafft hat, beziehungsweise auch nie so richtig wollte, ab und zu mal wieder an Turnieren teilnimmt, der hat es bis ins Achtelfinale geschafft und man muss sagen, in beeindruckender Manier ins Achtelfinale geschafft. Und er hat ja nicht gerade Laufkundschaft geschlagen. Michael, ein Wahnsinnsturnier, oder?
Ja, das war ein wirklich beeindruckender Lauf von Paul Hogan in dieses Achtelfinale. Er hat da zunächst einmal ja Gary Anderson aus dem Turnier genommen, in einem wirklich dramatischen Spiel, als Anderson einen Matchstart aufs Bullseye hatte und dieser Pfeil einfach nicht stecken geblieben ist, sondern wieder rausgefallen ist. Also auch eine sehr unglückliche Situation für Gary Anderson, aber Paul Hogan hat das dann optimal ausgenutzt. Er hat auch in dem Spiel lange geführt und da dem ehemaligen Weltmeister alles abverlangt. Also das war eine sehr professionelle Leistung von Paul Hogan, wo man dann vielleicht auch gedacht hätte, er kommt vielleicht gut in die Partie rein, aber lässt dann hinterher nach und das ist nicht passiert. Und dann in der nächsten Runde gegen Adrian Lewis sowas dann nochmal zu fabrizieren, da hat er ja einige höhere Checkouts auch geschafft, also das war schon ganz große Klasse. Ich glaube, man wird Paul Hogan nicht ganz gerecht, wenn man ihn jetzt als No-Name darstellt oder jemand, der ja quasi jetzt aus dem Nichts da aufgetaucht ist als Amateur, denn sein Name ist eigentlich in Fachkreisen schon seit längerem bekannt. Er hat es nie wirklich versucht, Profi zu werden, weder bei der PDC noch bei der BDO, aber trotzdem ist er ab und zu mal in Erscheinung getreten. Er hat bei den UK Open in den letzten Jahren unter anderem schon Benito van de Paas bezwungen und auch den Ex-Weltmeister John Part. Also das waren durchaus Namen, die er da aus dem Verkehr gezogen hat. Da kann man schon stolz drauf sein. Und hinzu kommt natürlich auch seine Leistung jetzt bei der letzten BDO-WM, als er kurz davor war, Glenn Durant, dem späteren Sieger, einen Whitewash zu verpassen. Da hat er ja auf ähnlich unglückliche Art und Weise, wie das Ian White passiert ist, sich überworfen beim Matchstart und dadurch keine weitere Chance mehr erhalten. Und ja, gerade nach der Geschichte hat es mich sehr gefreut für ihn, dass er sich jetzt auch mal im Rampenlicht präsentieren durfte. Er kam auf mich auch sehr sympathisch rüber, auch wie er sich gegeben hat in den Interviews. Jemand, ja, der scheinbar sehr bescheiden ist und das mit dem Dartspielen so ja dann auch nicht vorhat, also groß da irgendwie Profi zu werden, sondern ja, in seiner County League spielt und dass er jetzt mal...
Sie haben Sonntag sogar hingefahren zu einem County League-Spiel.
Ja, also dass er da jetzt nochmal den Erfolg genießen durfte. Er ist jetzt auch schon jenseits der 50 Jahre. Das habe ich ihm sehr gegönnt. Da habe ich mich sehr gefreut für ihn.
Absolut, eine super, super Geschichte auch für so ein Turnier. Und sowas schreiben dann eben auch die UK Open. Michael van Gerven haben wir schon angesprochen, der war nicht dabei, musste wegen einer Rückenverletzung absagen. Kevin, aber auch Phil Taylor war nicht dabei, ne?
Ja, er hat beschlossen, nach diesem Jahr aufzuhören, das wissen wir. Und er hat eben auch beschlossen, nur noch Turniere zu spielen, für die er automatisch qualifiziert ist. Und das sind die UK Open nicht. Das ist halt auch das Besondere, dass da jeder Profi sich qualifizieren musste und Phil Taylor hat keines dieser 6 Quali-Turniere gespielt und ist deswegen nicht bei den UK Open mit dabei. Beim World Matchplay und beim World Grand Prix werden wir ihn in diesem Jahr auf jeden Fall noch sehen, außerdem in der Premier League und auf der World Series und alles andere, das steht in den Sternen. Natürlich die Weltmeisterschaft auch, aber sowas wie die UK Open, European Championship, Players Championship Finals nicht, weil er eben die Turniere zur Qualifikation nicht spielen wird.
Sehr schade eigentlich, gerade für einen Spieler, der sich auf seiner Abschiedstournee befindet. Ja, hätte man da vielleicht auch noch ein paar Auftritte, sicherlich auch in Deutschland dann auf der European Tour, auf der European Championship, dann auch gegönnt, beziehungsweise wären die Fans...
In Deutschland spielt er Exhibitions. Gewesen.
Exhibitions, ja, das ist natürlich nochmal was, aber ja, ich glaube, so ein Turnier ist dann immer nochmal was anderes. Michael, einen deutschen Spieler habe ich, muss ich sagen, bei 128 Leuten hatte ich erwartet, zumindest einen Namen oder zwei mit einer deutschen Fahne daneben zu sehen, aber denkst du?
Ja, es hat eine ganze Reihe von deutschen Spielern es versucht bei diesen UK Open Qualifiern, allen voran natürlich Max Hopp, der ja das Aushängeschild des deutschen Dartsports natürlich ist, und aber auch neben ihm, also Martin Schindler war noch dabei, auch Mike Langdorf, die beiden, die ja eine Tourcard in dieser Saison haben, auch sonst René Eidams, ich glaube auch Bernd Reuth hat sogar mitgespielt, also da war einiges an deutscher Darts-Prominenz mit vertreten, und ja, dass es dann tatsächlich keiner von denen ins Hauptfeld schafft, das war schon ein bisschen enttäuschend in meinen Augen. Also abgesehen von Max Hopp, von den anderen Spielern, ja, kann man vielleicht drüber wegsehen, gerade bei Martin Schindler, der jetzt in seiner ersten Saison auf der Tour ist, wirklich als vollwertiger Spieler mit Tourcard. Aber für Max Hopp war es jetzt das zweite Mal in Folge, dass er sich nicht für die UK Open qualifizieren konnte. Er hat es im vergangenen Jahr auch schon verpasst. Und es gibt 6 Qualifikationsturniere. Wenn du selber den Anspruch hast, es in die Top 32 der Order of Merit zu schaffen, dann glaube ich, ist das nicht zu viel verlangt, sich für diese UK Open mit dem 128er Feld zu qualifizieren. Also dass es einmal daneben gehen kann, das ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber dann tatsächlich zweimal in Folge. Ich glaube, da muss sich Max Hopp dann schon an die eigene Nase fassen und ja schauen, was da schiefgelaufen ist. Denn ich glaube, für ihn kommt es in den nächsten Jahren vor allen Dingen auch auf diese Pro-Tour-Turniere an. Ansonsten, wenn er dort nicht seine Leistung abruft, dann schaffst du es halt ja nicht oft genug, dich für die Major-Turniere zu qualifizieren, und dann wird das auch sehr schwierig mit den Top 32. Also da braucht Max Hopp vor allen Dingen noch mehr Konstanz, dass es kann, das wissen wir ja, das haben wir bei der Weltmeisterschaft gesehen, aber er schafft es dann das Jahr über halt nicht beständig genug. Das war in den vergangenen Jahren auch schon so, dass er ja Höhen und Tiefen hatte, und im Moment sehe ich da noch keine Besserung. Also er hat natürlich viel Zeit, er ist noch sehr jung, da wollen wir das jetzt auch nicht überkritisch sehen, aber also für den Moment, dieses Verpassen der UK Open, das war, denke ich, für Max Hopp schon eine Enttäuschung.
Ja, weil es geht aber ja auch um die Darstellung. Es geht aber ja auch um die Darstellung von Max Hopp, der sich dann, der jetzt auch irgendwie einen Blog hat und da über alles schreibt, nur nicht über sich selbst, über andere Dartspieler sich regelmäßig äußert, Spieler kritisiert für das, was sie tun, die schon 30 Jahre dabei sind, ein Raymond van Barneveld zum Beispiel, und dann aber halt dann selbst an Bord nicht liefert. Und das ist in meinen Augen auch eine Geschichte, wo er dringend an seinem Image arbeiten müsste, weil als 20-jähriger Spieler, ja, muss ich nicht jedes Mal, wenn Sport 1 anklopft und fragt, Max, sagst du was dazu, muss ich dann nicht jedes Mal auch was dazu sagen. Das sind so Geschichten. Also Demut ist manchmal besser.
Das ist ein fantastisches Stichwort. Kevin, du als Experte für unsere österreichischen Dartspieler kannst jetzt etwas zufriedener sein als wir, aber so ganz vielleicht auch nicht. Ich glaube, nur Soran Lerschbacher war dabei, ne?
Das ist richtig. Ich meine, Menzo Suljovic hat die Qualis nicht gespielt, weil seine Frau 30 Tage im Krankenhaus war. Die beiden erwarten ein zweites Kind und er da familiär eingebunden war und deswegen hat er nicht gespielt. Roby John Rodriguez hat nur 500 Pfund eingespielt und will auch eigentlich schon im ersten halben Jahr von 2017 in die Top 32. Also da mache ich mir gerade auch ein bisschen Sorgen. Soran Lerchbacher hat sich qualifiziert, hat das gut gemacht, hat, was ich von ihm weiß, gegen einen starken Spieler dann bei den UK Open das Vergnügen gehabt, Matthew Dennett. Er war halt das erste Mal vor Ort. Viele neue Eindrücke sind auf ihn eingeprasselt und er hat ein gutes Spiel gemacht. Es hat nicht gereicht. Aber Soran hat in diesem Jahr schon über 4.000 Pfund auf der Pro Tour eingespielt insgesamt. Das ist mehr, als er im vergangenen Jahr insgesamt gehabt hat. Er hat das Ziel, in die Top 64 zu kommen. Er konzentriert sich dieses Jahr nur auf Dart, macht das quasi hauptberuflich. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. Also er ist momentan in diesem Jahr mit den Einnahmen der beste deutschsprachige Spieler und wird seinen Weg, denke ich, weitergehen. Ich bin nicht zu 100% zufrieden aus österreichischer Sicht, aber Soran Lerschbacher macht mir gerade schon richtig Spaß.
Na, das ist immerhin etwas. Ja, dann sind wir, glaube ich, mit den UK Open sehr gut durch. Ein tolles Turnier mit einem fantastischen Viertelfinale, mit tollen Geschichten. Paul Hogan als Amateur ins Achtelfinale und Peter Wright, der seinen ersten Titel gewonnen hat. Wir machen mal nochmal eine kurze Pause und schauen uns dann mal an, was so in der Premier League los war und vielleicht auch, was demnächst im Darts so los sein wird.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück bei Double Trouble, haben über die UK Open sehr ausführlich geredet und Raymond van Barneveld ist immer noch nicht zurückgetreten. Und spielt auch weiterhin fleißig in der Premier League, so auch dann am nächsten Donnerstag. Wer momentan nicht in der Premier League spielt, ist Michael van Gerwen. Der würde zwar gerne, aber Michael, der hat's mit dem Rücken, wie es der Deutsche so schön sagt.
Ja, also ich gehe mal fest davon aus, dass Michael van Gerwen in dieser Woche wieder in der Premier League ans Oki treten wird, zwei Spieltage zu verpassen. Ich weiß gar nicht, ob das nach dem Reglement überhaupt zulässig wäre. Ich glaube, so viele Nachholspiele, da wird es dann auch eng mit dem Zeitplan. Also dann müsste er vielleicht sogar komplett ausscheiden und das wird er ja dann sicherlich nicht riskieren. Also Van Gerwen, der hat den fünften Spieltag in der Premier League verpasst, genauso wie er dann auch die UK Open. Als Grund wurde angegeben eine Rückenverletzung bzw. Rückenprobleme. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Michael van Gerwen aufgrund einer Verletzung passen musste. Es wird ja immer mal wieder so ein bisschen darüber spekuliert, inwiefern sein Wurfstil zum Risiko werden könnte, gerade bei den vielen Events, die er ja auch spielt, da ja ist das schon eine kleine Belastung, gerade wie er steht, wie er sich da auch vorbeugt. Da haben andere Spieler einen etwas lockeren Wurfstil, die sind dann nicht so anfällig, was Verletzungen angeht. Nichtsdestotrotz, also ich denke mal, Van Gerwen wird das auskurieren und dann werden wir ihn in dieser Woche auch wieder sehen in der Premier League.
Kevin, Van der Voort hat ja, Entschuldigung.
Nein, ist gut,
erzähl. Ich weiß nicht, ja, okay. Vincent van der Voort hat sich ja ein bisschen eingemischt in die Diskussion. Das ist ja der guter Freund und Trauzeuge von Michael van Gerwen. Hat am Freitag bei den UK Open gesagt, dass er sich schon ein bisschen Sorgen macht und ihm rät, das in den nächsten Monaten komplett auszukurieren, weil van der Voort kann ja ein Liedchen davon singen, wie es ist, wenn man permanent mit dem Rücken zu kämpfen hat. Also, und wenn van der Voort das sagt, scheint es schon nicht etwas zu sein, was irgendwie dann nur mal kurz auftritt. Also ich bin gespannt, ob Van Gerwen jetzt vielleicht auch weniger Turniere spielt dieses Jahr. Er hat ja jetzt dann demnächst auch Nachwuchs. Und ja, würde ich es jetzt noch nicht für 100% sicher halten, dass er beim nächsten Spieltag der Premier League wieder dabei ist. Im Endeffekt ist es Spekulatius, aber Vincent van der Voort macht sich Sorgen und das will halt schon auch was heißen.
Kann es wirklich dazu kommen? Ich meine, Darts an sich ist ja jetzt auch nicht so der beste Sport für eine gesunde Körperhaltung. Da ist es dann Ausgleichssport vonnöten etc. Bei Michael van Gerwen hatte man ja auch immer das Gefühl, der geht da mit vollem Körpereinsatz rein. Wird Van Gerwen so ein bisschen vielleicht der Rafael Nadal des Darts dann?
Das ist die Frage. Also viele sagen ja, dass er da ziemlich von der Wurfhaltung in die Vollen geht, wie du das eben auch schon angesprochen hast, und nicht so lange spielen wird. Er hat ja auch selber schon gesagt, dass irgendwie mit 40 Schluss sein soll. Ich weiß es nicht zu 100%. Ne? Wer weiß das schon? Nur er kann sagen, was er fühlt, wie es ihm geht. Und ja, also es ist schon bedenklich, mit 27 Rückenprobleme zu haben, in meinen Augen. Also er muss da aufpassen, genauso wie Adrian Lewis aufpassen muss, nicht irgendwann Diabetes zu bekommen.
Michael, kommen wir mal aufs Sportliche. Michael van Gerwen war in der letzten Premier League Spieltag nicht dabei. Dave Chisnell hat das gleich mal konsequent ausgenutzt und seine beiden Matches, die er dann notgedrungen an dem Abend spielen musste, gewonnen. Aber wir haben gerade schon über Peter Wright geredet. Für das Highlight an dem Abend hat der Schotte gesorgt, ne?
Genau, Peter Wright hat am 5. Spieltag in Exeter einen wirklich fantastischen Average gespielt in seiner Partie gegen Adrian Lewis. Da hat er ein Average von 119,5 Punkten gespielt. Und das ist ja natürlich bei dieser kurzen Distanz, die in der Premier League gespielt wird, jederzeit möglich. Aber trotzdem, also sowas Hohes, das sieht man selten. Es war der zweithöchste Average, der in der Geschichte der PDC vor TV-Kameras gespielt wurde. Nur Michael van Gerwen hat ja im vergangenen Jahr auch in der Premier League einen höheren Average aufgestellt. Es ist höher als der beste Average, den Phil Taylor je gespielt hat. Das soll auch schon was heißen. Also ja, daran erkennt man auch, wie stark Peter Wright mittlerweile spielt, wie sehr er sich gesteigert hat, was für Werte er da erreicht. Da kam dann natürlich der UK Open-Titel auch nicht von ungefähr. Also das hat sich ja schon über einen längeren Zeitraum angedeutet. Und ja, auch ansonsten hat er sich jetzt in der Premier League-Saison sehr ordentlich präsentiert. Da war ein Match dabei am zweiten Spieltag gegen Michael van Gerwen, als er doch einen schwachen Abend hatte. Da hat er nur ein 90er Average gespielt. Einige hatten da schon drüber spekuliert, ob es jetzt nicht an der Zeit sei, van Gerwen zu bezwingen bei einem TV-Turnier. Da hat es nicht gestimmt, aber wie er dann auch zurückgekommen ist in den kommenden Wochen, dann am dritten Spieltag gleich mit einem 109er Average gegen Gary Anderson und ja, dann später natürlich dieser Rekord, beziehungsweise der zweithöchste Average, der je gespielt wurde. Das ist ja eine sehr starke Leistung von Peter Wright und ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ihn dann tatsächlich am Ende der Premier League Saison auch im Halbfinale sehen werden.
Und das ist sogar eine sehr gewagte Prognose. Jetzt nicht gewagt, weil Peter Wright das nicht drauf hat. Der hat es absolut drauf. Aber einfach gemessen daran, wie unheimlich spannend und eng die Premier League dieses Jahr ist, Kevin, ne?
Ja, es ist der Wahnsinn. Dave Chisnell gewinnt mal eben zwei Spiele und steht plötzlich nicht mehr im Tabellenkeller, sondern kratzt vorne an der Tabellenspitze. Davor die Wochen hat er mich nicht wirklich immer überzeugt. Da war viel dabei, was ich nicht so gut fand. Und also ja, die Spieler sind alle auf einem ähnlichen Level und das sieht man dann auch. Es gibt kaum jemanden, der dann jede Woche seine Gegner vernichtet, so nach dem Motto. Und es ist so spannend wie nie zuvor in der Premier League. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ist an den nächsten vier Spieltagen noch alles möglich. Es gibt keinen Spieler, wo man jetzt schon sagen kann, der wird auf jeden Fall absteigen. Es ist sehr spannend und ich bin gespannt, was wir da noch zu sehen bekommen. In der Woche kann schon wieder alles anders sein in der Tabelle.
Es gibt, du hast gesagt, jetzt keinen, dem man unbedingt sofort das Ausscheiden zutrauen wird, aber man kommt natürlich auch nicht umhin zu sagen, Michael, dass Kim Heilbrechts bisher der Einzige ist, der noch kein Match gewonnen hat. Kommt das noch oder reicht's beim Belgier nicht zu mehr momentan?
Ja, also es wird ja jetzt nicht leichter für Kim Heilbrechts in den nächsten Wochen. Er spielt jetzt am 6. Spieltag gegen Michael van Gerwen, danach wartet Adrian Lewis, dann spielt er noch gegen Gary Anderson und abschließend gegen Peter Wright. Also das sind ganz schöne Kaliber. In der Premier League gibt es natürlich keine leichten Gegner, das ist klar, aber vielleicht hat Kim Heilbrechts auch ein bisschen darauf spekuliert, vorher in diesen diesen ersten Matches ein paar Punkte mehr zu sammeln, um dann gegen diese Stars, gegen die er dann abschließend spielen muss, nicht so sehr unter Druck zu stehen. Insofern, ja, wird das schwierig für Kim Heilbrechts. Was ihm vielleicht so ein bisschen dieses Mal in die Karten spielen könnte, beziehungsweise ja, was ihm helfen könnte, ist, dass er schon mal in der Premier League dabei war. Also diese Situation, diese Drucksituation in der Judgment Night schon mal miterlebt hat. Und ja, vielleicht kann ihm das, diese Erfahrung so ein bisschen Auftrieb geben jetzt in den kommenden Wochen. Ja, und auch ansonsten, also jetzt war noch Kim Heilbrechts gefragt worden, Jelle Klaassen, der steht ja sogar noch hinter ihm. Gut, das ist jetzt ein Leck, was da den Unterschied macht. Von Klaassen habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr erhofft jetzt in den Anfangswochen. Also nicht, dass ich enttäuscht war wirklich, aber ich hätte gedacht, dieser Modus, also diese kurzen Matches, das ist etwas, was Klaassen eine Chance verleiht gegen diese Top-Spieler, denn er ist häufig jemand, der ja gut in Partien starten kann, dann auch mit seinem schnellen Spiel und seinem hohen Scoring, ja, so ein paar Lecks hintereinander dann auch mal mitnehmen kann und da den großen Namen gefährlich werden kann. Ja, muss man auch so sehen, wie sich das weiterentwickelt. Adrian Lewis ist natürlich auch mit drinne in diesem Kampf um die
überzeugt mich bislang nicht.
Ja, das stimmt. Also Adrian Lewis ist auch ganz schön am Schwächeln. Der muss auch aufpassen jetzt in den kommenden Wochen. Van Barneveld hat jetzt auch nur einen Punkt mehr als diese Gruppe ganz hinten. Da muss man auch mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Gary Anderson kann sich auch noch nicht komplett sicher sein auf dem sechsten Platz, wobei man natürlich ja bei Anderson davon ausgehen kann, dass er sich noch steigern kann. Aber ja, das ist ein sehr spannender Kampf dieses Mal um die letzten Plätze, wer da nach dem neunten Spieltag noch in den Top 8 ist und ja, wer dann schon nach Hause fahren kann.
4 Spieltage sind es noch bis zu der berühmt-berüchtigten Judgment Night. Mein Tipp ist, es gibt gar keine, denn wenn Michael van Gerwen wegen einer Rückenverletzung aussteigt und Raymond van Barneveld seine Karriere beendet, dann sind ja 2 Spieler schon raus und Kim Heilbrechts und Jelle Klaassen können drinne bleiben.
So. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir Phil Taylor schon erwähnt? Das sei vielleicht auch nochmal gesagt, der ist aktuell auf dem ersten Platz, ist noch ungeschlagen. Also der scheint seine letzte Premier League-Saison auch noch so richtig zu genießen und ja, da viel draus zu machen.
Absolut.
Phil Taylor. Ja, da gab es ja auch eine emotionale Geschichte, genau. nachdem Taylor und Van Barneveld gegeneinander gespielt hatten und Barneveld mal wieder das Mikrofon sich genommen hat, wie damals, als er Stephen Bunting quasi in die Premier League geholt hat, hat er da eine Hommage an Phil Taylor gerichtet. Das war eine schöne emotionale Geschichte auf jeden Fall. Also ja, dieses Taylor hört auf und Sky Sports als übertragender Sender, die werden das noch oft zelebrieren und ihm ein schönes letztes Jahr bereiten und er, denke ich, auch.
Ja, ich denke mal. Also aller spätestens zur nächsten WM werden wir da uns auf einige Rückblicke und Sondergeschichten.
Ja, Sondersendungen.
Genau, gefasst machen dürfen. Also da kommt Brennpunkt sicherlich noch
bei meinsportradio.de.
Richtig, auch das können wir gerne machen. Double Trouble, die Taylor-Sonderausgabe oder sowas. Nein, also Phil Taylor natürlich ein Riesenthema, auch bei uns. Ja, ich denke mal, der wird Spaß haben auf seinem letzten Jahr. Wir haben auch Spaß und ja, wollen euch vielleicht noch 2 kurze Ergebnisse liefern. Michael, die Players Championship, das sind ja kleine Turniere, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, würde ich mal so sagen. Gab's und wir eins wurde gewonnen von Alan Norris und der hat im Finale gegen jemanden gespielt, muss ich sagen, den Namen habe ich bisher noch nicht gehört.
Nee, ich auch nicht. Also Alan Norris hat da gespielt gegen einen gewissen Peter Jakes, Name, der mir überhaupt nicht geläufig war vor diesem Turnier. Ja, diese Players Championship Events, das sind jetzt auch keine Turniere, die ich jetzt mit allerletzter Konsequenz verfolge. Also da schaue ich dann ab und zu mal in die Ergebnisse und wenn da sich irgendwas Überraschendes anbahnt, dann ja, guckt man da halt mal rein. Es gibt ja mittlerweile auch Livestreams sogar von 2 Boards, die übertragen werden und ja, da habe ich dann auch mal reingeschaut, dann ab dem Halbfinale, wo Peter Jakes James Wade bezwungen hat. James Wade hatte da ein paar Chancen aufs Doppel verfehlt, aber dieser unbekannte Spieler, den ich noch nie gesehen habe, der hat das wirklich sehr konsequent ausgenutzt. Zuvor im Achtelfinale hat er schon Gary Anderson bezwungen. Das war ja der Moment, wo man wirklich gemerkt hat, dass da was Besonderes passiert, weil die Matches davor, okay, das waren jetzt Ergebnisse, die sind bei Players Championship Turnieren durchaus normal. Er hat dann im Viertelfinale noch Michael Smith bezwungen, wie gesagt, im Halbfinale James Wade. Und ja, das Finale gegen Al Norris war dann eine klare Sache. Da hat sich Norris erwartungsgemäß mit 6-1 durchgesetzt. Aber ja, also was Peter Jakes da plötzlich aus dem Hut gezaubert hat, das war schon beeindruckend und für ihn ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt nur als Nachrücker dabei war, auch keine Tourcard besitzt. Da ist er natürlich jetzt abhängig davon, ob Top-Spieler oder Spieler mit Tourcard auf Turniere verzichten oder nicht. Und dann kann er über die Q-School-Rangliste noch nachrücken. Aber ja, wahrscheinlich wird er sich mehr oder weniger gedulden müssen bis zur nächsten Q-School, bis er wieder wirklich angreifen kann. Insofern hat er da wirklich das Optimum rausgeholt aus dieser Chance.
Genau, das wäre jetzt meine Frage an Kevin gewesen, warum Peter Jakes überhaupt dabei war. Das liegt ein bisschen an Gavin Price, ne?
Bisschen auch, ja. Der hatte nämlich vergessen zu melden. So kann es gehen und in der Woche danach stand er im UK Open Final. Also solche Geschichten gibt es dann auch mal im Dartsport. Wenn man den Kopf nicht irgendwie fest hätte, dann würde er wahrscheinlich auch bei manchem Dartspieler im Bullseye landen. Ne?
Das ist ein wunderbares Schlusswort für unsere heutige Sendung. Der Vollständigkeit halber noch sei noch gesagt, das zweite Turnier der Players Championship hat Gary Anderson gewonnen im Finale gegen Peter Wright und damit schließt...
115er Average.
115er Average, super. Ich finde das klasse. Ihr habt zu allem noch eine Anekdote. Damit haben wir die Sendung mit Peter Wright eröffnet und werden sie auch mit Peter Wright beenden, auch wenn er gegen Gary Anderson verloren hat. Aber seinen ersten Major-Titel hat er geholt bei den UK Open. Es war mal wieder eine super Stunde, hat Spaß gemacht, mit euch über Darts zu reden. Vielen Dank an Kevin, vielen Dank an Michael und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Bewertet unsere Sendung gerne auf iTunes, ladet sie euch runter, schaut auf die neue Webseite von meinsportradio.de und hört natürlich auch im weiteren Programm nicht nur auf Double Trouble, sondern auch über den restlichen Sport auf meinsportradio.de. Hört mal rein. Bis zum nächsten Mal.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehlicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.